Herbst ist in vollem Gange und mit ihm fallen auch spürbar die Temperaturen. Der Morgen kommt da einmal schon fast winterlich daher. Mir geht es jedenfalls gerade wieder häufiger so. Gehöre ich doch eher zu den Pulloverträgern im Großraumbüro. Die Hitze im Sommer macht mir hingegen eher selten zu schaffen. Anderen Kollegen und Kolleginnen geht es zwar genau umgekehrt. Und manchen scheint die Temperatur ohnehin nie so ganz zu passen. Ständig wird die Raumtemperatur am Regler wärmer und wieder kälter gedreht. So einen Temperaturregler haben wir übrigens auch in unserem Körper, den Hypothalamus. Er gibt einen Sollwert für die Körpertemperatur vor. In welchem Normalbereich diese liegen sollte und welche Maßnahmen zum Kühlen und Wärmen des Körpers Sinn machen, das hören Sie jetzt.
Am Puls. Gesundheit und Medizin.
Hitze und Kälte in der Medizin, Hypophysen und Nebennierenerkrankungen und die Schmerzwahrnehmung von Frauen und Männern. Das sind die Themen der heutigen Ampuls-Sprechstunde. Am Mikrofon begrüßt Sie Robert Czeppel. Heute geben wir Ihnen sozusagen warm-kalt. Die Körpertemperatur wird uns heute im Live-Talk beschäftigen. Dabei denkt man natürlich gleich an Fieber und an grippale Infekte, die nun wieder Konjunktur haben. Darauf werden wir auch eingehen, das Phänomen Fieber mit der medizinischen Lupe betrachtet und natürlich sprechen wir auch über künstliche Veränderungen der Körpertemperatur, Hyperthermiebehandlungen in der Krebstherapie zum Beispiel oder auch Kneipen und Eisbaden. All das werde ich in circa einer Viertelstunde mit meinen Gästen diskutieren. Und falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, sei an dieser Stelle gleich die Nummer genannt, unter der Sie uns erreichen können. Rufen Sie an unter 0800 22 69 79, kostenfrei aus ganz Österreich. Sie können Ihre Frage auch per E-Mail schicken an puls@urf.at. Nun aber zum Thema unseres ersten Beitrags, Erkrankungen des Hormonsystems, die mit massiven Beschwerden einhergehen können und doch oft nicht erkannt werden. Hormone sind bekanntlich chemische Botenstoffe und spielen bei vielen Vorgängen im menschlichen Körper eine wichtige Rolle. Cortisol zum Beispiel ist an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt und schützt unter anderem vor Entzündungen. Produziert wird es in den Nebennierenrinden, wird zu wenig produziert, spricht man auch von einer Nebenniereninsuffizienz. Es gibt auch eine sogenannte Hypophyseninsuffizienz. Die zählt zu den seltenen endokrinologischen Erkrankungen. Geschätzte 120 bis 150 Personen dürfen in Österreich betroffen sein. Sie leiden unter sehr unterschiedlichen Beschwerden, haben oft einen sehr langen Weg hinter sich, bevor die Krankheit diagnostiziert und richtig behandelt wurde, wie Maria Hammer berichtet.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Ein schmuckes Einfamilienhaus in Wien-Penzing. Der Hausherr empfängt mich, führt mich zu seiner Frau, Ottilie Bauer, die in der Stube zahlreiche Unterlagen und Ordner vorbereitet hat. Bereits seit 2008 leidet sie an einer der seltenen Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen.
Diese Beeinträchtigung ist dermaßen, also eine Müdigkeit, ein Nicht-Aufstehen, wenn zu wenig Cortisol ist, sie können gar nichts machen. Es ist wie eine totale Vorstufe der Lähmung. Wenn ich kein Cortisol produziere, dann funktioniert der Körper nicht.
Zusätzlich zu den täglichen Beschwerden und Problemen hat die mittlerweile pensionierte Arztassistentin auch sogenannte Krisen bereits erlebt.
Ich habe einen schweren Arbeitstag gehabt, ich habe meine Tabletten genommen, ich komme nach Hause, drehe mich um und falle um. Fange an zum Brechen, zum Durchfall, also da ist schon eine ganz arge Krise. Da kannst du schlucken, was du willst, wenn du erbrichst. Es gibt ja noch Notfallspritzen, die haben wir damals nicht gehabt. Es gibt Zäpfchen, man ruft die Rettung an, kenne mich nicht aus, komm nicht. Dann ruft mein Mann noch einmal den Notarzt an, dann kommt die Rettung und wird ins Spital gebracht. Und, na, das ist ja ganz ein normaler Durchfall. Und ich hätte aber unbedingt eine Infusion gebraucht, ja.
Ottilie Bauer sichtet zahlreiche Unterlagen, zeigt mir Informationsmaterial und eine grafische Darstellung, die das Zusammenspiel der Akteure im Körper und die möglichen Störungen illustriert.
Wir haben da wirklich so ein Ding aufgestellt. Der Hypothalamus geht über die Hypophyse, das sind die Subunternehmen, also wir haben das, damit es einfach erklärt werden kann, ja. Dann die Hypophyse ist eingeteilt in Hinterlappen und Vorderlappen. Der ist für zwei verschiedene Hormonschienen zuständig. Und wenn die Hypophyse anschafft, ich brauche Nebennierenhormone, ja, und die arbeiten nicht, muss man es ersetzen. Oder umgekehrt, die würden arbeiten, die Hypophyse funktioniert nicht, muss man es auch ersetzen.
Unterschiedliche endokrine Krankheiten zählen zur Gruppe der Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen. Und sie sind nur schwer zu diagnostizieren. Das ist das Problem.
Ich will nicht sagen, du wirst ignoriert und diskriminiert, abgestellt, ja, weil niemand erkennt, dass du ein Hormonproblem hast.
Endokrinologen beschäftigen sich mit den Erkrankungen von hormonproduzierenden Drüsen. Dazu zählen neben Eierstöcken und Hoden auch die Schilddrüse und die Nebennieren. Doch die Diagnose zum Beispiel einer Nebenniereninsuffizienz ist nicht einfach, bekräftigt auch Peter Wolf, Oberarzt an der Universitätsklinik für Innere Medizin in der Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel am AKH Wien. Und er erklärt,
diese Erkrankung ist dadurch definiert, dass die Nebenniere nicht ausreichend viel Cortisol produziert. Und das Cortisol ist ein Stresshormon eigentlich, das in Belastungssituationen in gesteigerter Dosis freigesetzt wird. Cortisol hat eine starke zirkadiane, also Tag-Nacht-rhythmische Schwankung mit hohen Konzentrationen in der Früh und sehr niedrigen Konzentrationen abends und nachts. Und diese Produktion ist bei den betroffenen Patientinnen und Patienten nicht ausreichend, sodass sie unter Beschwerden leiden, die aber im Allgemeinen sehr, sehr häufig relativ unspezifisch sind, sodass die Patientinnen oft eine relativ lange Leidensgeschichte haben, bis man erkennt, um welche Erkrankung es sich handelt und die richtigen Therapieschritte einleiten kann.
Ein zentraler Teil der Therapie ist die Einnahme von Medikamenten, erläutert der Endokrinologe.
Also das Medikament oder das Hormon, das man den Patientinnen geben muss, ist Cortisol. Das ist das Hormon, das fehlt und das lebensnotwendigste Hormon unseres Körpers. Also Cortisol ist das, was im Körper wirkt und Cortisol wird im Körper als Cortison, wird im Körper zu Cortison abgebaut. Das Enzym geht aber auch in die Gegenrichtung. Also das, was wirkt, ist Cortisol, aber das, was man schluckt, ist Cortison.
Es gibt unterschiedliche Cortisonpräparate. Die Dosierung ist individuell. Faktoren wie Stress, Reisen, mögliche Infektionen und sogar Momente der Freude müssen von den Betroffenen berücksichtigt werden. Ein gängiges Präparat ist
Hydrocortison, das schaut dem körpereigenen Cortisol einfach am ähnlichsten aus und das klassische Präparat, das es jahrelang gab, ist aktuell nicht mehr in Österreich verfügbar, das Hydrocortone, weshalb es eine Umstellungsphase gab, die von den Patientinnen und Patienten sicher sehr aufwendig gemeistert werden musste, weil das neue Präparat mit dem gleichen Inhaltsstoff, es hat nur die Hälfte der Dosierung, also es sind nur 10 Milligramm, das heißt, man muss manchmal eine Tablette zusätzlich einnehmen, aber dieses Präparat muss aus Deutschland bestellt werden und auch einmalig chefärztlich bewilligt werden, was die Verfügbarkeit natürlich schon einschränkt.
Diese Umstellungen machen Betroffenen teils große Schwierigkeiten, bekräftigt Ottilie Bauer. Sie hat das Netzwerk Hypophysen- und Nebennierenerkrankungen in Österreich mitgegründet. Der Verein sieht sich als Anlaufstelle für Betroffene und ihre Angehörigen und arbeitet eng mit Selbsthilfegruppen in Deutschland zusammen. Ottilie Bauer zeigt mir Flyer und weitere Arbeitsunterlagen sowie eigens gestaltete Notfallsausweise. Sie wünscht sich,
dass wenn so eine Krankheit diagnostiziert wird, vom Hausarzt bis zum Facharzt, bis zu anderen Fachärzten, die man ja auch zeitweise braucht, einem geglaubt wird, diese Krankheit und diese Medikamentengabe. Ja? Und das ist die größte Schwierigkeit. Es ist für mich lebensnotwendig. So wie das Insulin für einen Diabetiker.
Ein Bericht von Maria Hamer. Von den Hormonen nun zur Schmerzwahrnehmung. Da gibt es ja allerlei Klischees und Stereotypen, begonnen bei der Wehleidigkeit des weiblichen Geschlechts bis hin zum sogenannten Männerschnupfen. Wehleidigkeit wird also beiden Geschlechtern sozusagen zugeschrieben. Soweit, wie gesagt, die Klischees, an denen man sich zum Glück nicht orientieren muss, denn es gibt zu diesem Thema zum Glück solide Untersuchungen und die haben gezeigt, dass Frauen und Männer Schmerzen tatsächlich unterschiedlich empfinden. Die Schmerzverarbeitung des weiblichen Nervensystems ist zum Beispiel sensibler und die Schmerzhemmung im Körper schwächer als bei Männern. Wo die Medizin hier steht und was sich daraus für die Behandlung Betroffener ableiten lässt, berichtet Sandra Fleck.
Frauen und Männer nehmen Schmerz unterschiedlich wahr. Die Schmerzschwelle bei Frauen ist niedriger als bei Männern und sie haben öfter Schmerzen. Allein 1,8 Millionen ÖsterreicherInnen sind von chronischen Schmerzen betroffen. Biologische, psychische und soziale Faktoren machen die Unterschiede aus. Wie Waltraud Stromer, Präsidiumsmitglied der österreichischen Schmerzgesellschaft und Anästhesistin am Landesklinikum Horn, erläutert.
Im gebärfähigen Alter ist es so, dass die Frau eine niedrigere Schmerzschwelle und eine niedrigere Schmerztoleranz hat als der Mann. Nähert man sich dem höheren Alter an, gleichen sich die beiden Geschlechter ziemlich an und wenn die Menopause der Frau abgeschlossen ist, die Hormone endlich Ruhe geben, hier zu schwanken, dann ist Mann und Frau fast ident in der Schmerzempfindsamkeit. Es gibt auch andere Faktoren, die Schmerz beeinflussen, aber die Hormone haben hier doch auch eine deutliche Beeinflussung und natürlich auch, wo man geboren worden ist, in welche Kultur und wie familiär mit Schmerz umgegangen wird.
Man unterscheidet zwei Arten von Schmerzen, nozizeptive und neuropathische. Bei den Nozizeptoren handelt es sich um Sinneszellen, die schmerzauslösende Reize wie Hitze, Druck oder eine Entzündung im Körper erkennen. Der Schmerzreiz wird über die Nervenbahnen an das Gehirn geleitet. Neuropathische Schmerzen treten auf, wenn dieses Schmerzleitungs- und Verarbeitungssystem geschädigt ist. Man geht davon aus, dass erhöhte Östrogen- und Progesteronspiegel in der Schwangerschaft dazu beitragen, Frauen unempfindlicher für Schmerz zu machen.
Testosteron hat man gesehen in Untersuchungen, dass es bis jetzt rein schmerzhemmend ist. Und Männer zum Beispiel, die chronische Schmerzen haben, in Untersuchungen hat man gesehen, dass die verringerte Spiegel haben, nicht jedermann, aber manche, und man hier Testosteron geben könnte, um eine Schmerzlinderung herbeizuführen.
Auch bei der Therapie müssen Medizinerinnen und Mediziner geschlechtsspezifische Unterschiede berücksichtigen. Die Wirksamkeit und das Nebenwirkungsspektrum von Schmerzmedikamenten unterscheiden sich bei Männern und Frauen. Darauf müsse bei der Art der Medikation und der Dosierung Rücksicht genommen werden, sagt Waltraud Stromer.
Und generell ist es so, dass Frauen viel häufiger Nebenwirkungen aufweisen als Männer, 50-80%. Und man muss wissen, bis 1988 sind die Studien, was Medikamente anbelangt, rein an Männern durchgeführt worden, weil man keine Schwangerschaft ausschließen musste und auch keine Hormonschwankungen. Man sieht aber in Untersuchungen, dass dieselbe Dosis Opioid, ein starkes Medikament, bei der Frau eine 2- bis 3-fache stärkere Wirksamkeit hat als beim Mann. Das heißt, man muss hier vorsichtig titrieren. Wir sagen immer Start Low, Go Slow, langsame Dosierung, niedrige Dosierung und unter Berücksichtigung von Wirkung und Nebenwirkung die Dosis anpassen.
In vielen medizinischen Bereichen gibt es nach wie vor weniger Daten zu Frauen als zu Männern. Eine Wissenslücke, die als Gender Data Gap bezeichnet wird. Die Gendermedizin versucht, diese Lücke zu schließen. Der Begriff Gendermedizin wurde 1997 von der amerikanischen Medizinerin Marianne Legato eingeführt. Sie adressierte mit ihrer Forschung, dass manche Erkrankungen bei Frauen andere Symptome hervorrufen als bei Männern. Auch in der Forschung zum Schmerzempfinden sind Geschlechterunterschiede schon länger bekannt.
Also schon im 18. Jahrhundert hat man gesehen, dass die Frau zwischen nebeneinander liegenden Schmerzqualitäten besser unterscheiden kann als der Mann. Da hat man schon begonnen. Und im 19. Jahrhundert wurden dann schon Studien auch durchgeführt. Studien im Labor, wo man elektrische Reize, Hitzereize, Druckreize gesetzt hat und man gesehen hat, eben, dass die Schmerzschwelle, Toleranzschwelle der Frau geringer ist.
Laut Waltraud Stromer zeigen aktuelle Studien, dass Frauen mit Schmerzbeschwerden 30 Minuten später behandelt werden als Männer, weniger Schmerzmittel bekommen und die Schmerzsymptomatik unterschätzt wird, obwohl Frauen rascher Hilfe suchen.
Sie wird aber mehr zu psychischen Faktoren befragt wie der Mann, erhält öfters eine unspezifische Diagnose. Männer hingegen, die gehen am Anfang oft in die Selbstbehandlung hinein. Ja. Alkoholismus, Aggressivität ist hier auch ein Thema und sie halten später eine Diagnose. Aber in dieser Studie hat man gesehen, dass Männer oft vehementer Schmerzmittel verlangen als die Frau. Die Frau hier rücksichtsvoller oder zurückhaltender ist.
Vorurteile und Unachtsamkeit auf Seiten der Ärztinnen und Ärzte, wie die Zurückhaltung der Patientinnen, kann dazu beitragen, dass akute Schmerzen chronisch werden. Waltraud Strohmer empfiehlt Schmerzpatientinnen und Patienten, sich auf den Ordinationsbesuch vorzubereiten, um die Symptome möglichst genau beschreiben zu können. So kann es gelingen, geschlechtsspezifische Vorurteile auszuhebeln.
Also seit wann tut es weh? Wo tut es weh? Was verbessert den Schmerz? Was lindert den Schmerz? Was habe ich schon bekommen als Schmerzmittel? Und welche Begleitsymptome habe ich schon? Und wenn ich das klar ausdrücke, klar mir die Punkte aufschreibe, dann sieht man schon, hier, da ist etwas dahinter.
Ein Beitrag von Sandra Fleck. Und nun ein Sprung ins Wechselbad zum Hauptthema unserer heutigen Sendung. Die Körpertemperatur und ihre Kapriolen, seien sie nun natürlich oder künstlich herbeigeführt. Das Themenspektrum reicht vom ganz normalen Fieber über Hyperthermiebehandlungen in der Krebstherapie bis zum Kneipen und Eisbaden. Was passiert bei diesen Vorgängen im Körper und ist das alles gesund? Beziehungsweise ist all das, was in Saunen oder Kältekammern praktiziert wird, tatsächlich medizinisch sinnvoll? Rufen Sie an und reden Sie mit, telefonisch unter 0800 22 69 79, kostenfrei aus ganz Österreich. Oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an ampuls@urf.at. Ich darf nun meine drei Gäste vorstellen, die uns zu diesem Thema Auskunft geben werden. Natürlich Ladies First. Bei uns im Studio ist Ulrike Herzig, Vorsitzende des Verbands der Heilmasseure und medizinischen Kneippbademeister, angereist aus Kärnten. Danke für den Besuch.
Bitte gerne.
Sowie Gerald Gartlehner, Leiter des Departments für evidenzbasierte Medizin und Evaluation an der Donau-Uni Krems. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Sehr gerne.
Und wir haben drittens auch Expertise von der MedUni, Michael Fischer, Professor für molekulare Physiologie an der MedUni Wien. Vielen Dank für den Besuch.
Freut mich.
Frau Herzig, ich mag bei Ihnen beginnen und zwar mit einer kleinen Begebenheit. Heute früh bin ich aufgestanden mit einer eiskalten Dusche oder eiskalt, ja, ich würde mal sagen, das Wasser hat irgendwie so zwischen 10 und 15 Grad. Und ich mache das öfter, um ehrlich zu sein. Und manchmal ist es angenehm, manchmal auch durchaus eine Überwindung, aber ich kann sagen, zwei Effekte sind bei mir wirklich nachvollziehbar regelmäßig, nämlich A, ich fühle mich erfrischt. Und B, mir wird paradoxerweise, obwohl die Dusche ja kalt ist, danach eher wärmer. Können Sie das nachvollziehen und können Sie auch sagen, warum das so ist?
Das kann man gut erklären. Wenn ich unter die kalte Dusche steige, es muss nur immer der Körper warm sein. Ganz eine wichtige Sache, wenn ich in der Früh unter die kalte Dusche steige und ich habe einen kalten Körper, dann sollte ich ihn vorher mit Wasser erwärmen. Also eine warme Dusche, zurückdrehen auf kalt und dann wäre es ganz gut, wenn ich nicht nur dusche, sondern wirklich ein Gießrohr habe, dass so ein Schwall kommt. Das ist eine ganz tolle Sache, dass ich so wirklich drucklos das Ganze über den Körper drüber rinnen lasse wie eine Platte, dann werden sämtliche Rezeptoren angesprochen. Und dann ist es so, dass kurz sich die Gefäße zusammenziehen, alles zurückrinnt zum Herzen, das ganze Blut über die Nervenreizleiter, die nächsten 2-3 Sekunden wird gesagt, hoppla, da draußen ist es kalt, der Hypothalamus kriegt die Information, der verantwortlich ist für meinen Wärmehaushalt. Und dann kommt die Information, dass mehr Blut hinausgeleitet wird, das Herz pumpt das Blut hinaus und es machen mehr Kapillargefäße auf. Und ich habe ein Wärmeempfinden durch das, dass das Blut mir diese Wärme nach draußen bringt. Und das ist eine optimale Sache. Ihr braucht es nicht länger machen wie 10 Sekunden. Denn diese Funktion, diese Reaktion, die Antwort auf den Reiz, soll in 10 Sekunden geschehen, wenn ich es länger mache. Oder sagen wir so, wenn ich noch 2-3 Minuten das mache, wird man wieder kalt. Weil dann ziehen sich die Gefäße wieder zusammen und dann sagen sie, mache ich nichts mehr dagegen. Und sollte ich mich in Eis hineinlegen, nachher ist es so, und lang dort liegen bleiben, nachher ist es überhaupt so, dass der Körper die Teile, die nicht gebraucht werden, einfach aufgibt. Mhm. Es ist eine ganz tolle Sache, dass man das verwenden kann, um alle diese Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, die Nervenreizleiter, die Gefäße, die Gefäßwände, den Blutfluss, den Hypothalamus, im Grunde genommen alles das, was verantwortlich ist, um alles im Gang zu halten im Körper, das wird jeden Tag einmal mit 10 Sekunden kaltem Wasser trainiert. Mhm. In der Früh ein Knieguss, zum Mittag ein Armbad und abends Wasser trinken und ihr seid top drauf.
Wunderbar, ich bin offenbar am richtigen Weg. Ich danke Ihnen. Gleich die Frage in die Runde, bevor wir wirklich ins Wissenschaftliche gehen jetzt. Wie halten Sie es denn mit der Kultivierung der Körpertemperatur? Gönnen Sie sich hin und wieder kalte Duschen, Sauna, beides, irgendetwas in diese Richtung?
Also ich bin für beides zu haben. Sowohl wenn mir früh nach kalt ist und sozusagen danach aufwärmt, also diese Weisheit, die man mir schon im Schwimmkurs beigebracht hat, die kann ich als Physiologe vollständig unterstützen. Umgekehrt den Körper zu überwärmen, einen weiteren Trainingsreiz zu setzen, das zu genießen, auch langsam auszukühlen, auch das Tauchbad zu genießen, dem kann ich durchaus was abgewinnen.
Ja, Gartl, also ich bin eher für die Wärme zu haben und gelegentlich gehe ich in die Sauna, kalte Duschen sind nicht das meine, muss ich ganz ehrlich sagen.
War auch keine Voraussetzung, um an dieser Diskussionsrunde teilzunehmen.
Richtig, es gibt Menschen, die können sich nicht vorstellen, dass sie einen Tropfen kaltes Wasser nehmen. Und dem wird wirklich, wenn er auch nur 10 Sekunden kaltes Wasser, den ganzen Tag nicht mehr warm. Und deswegen ist es auch so, dass Leute, die sich das nicht vorstellen können, das lieber nicht machen, aber sie können den Reiz setzen mit heißem Wasser. Kurz einmal heißes Wasser, ziehen sich auch kurz die Gefäße zusammen. Es ist nicht so effektiv wie das kalte Wasser, aber super Sache. Und bei der Sauna möchte ich gerne erklären, das ist so, dass bei der Sauna nicht nur diese Wärme mit der Luft an den Körper herangebracht wird, sondern da muss ich auch umschalten. Da schalte ich das vom Sympathikus auf den Parasympathikus, da habe ich das Vegetativum in der Hand und kann mehr oder weniger in sich selbst noch einmal den Körper trainieren, was ich sonst durchs Essen kriege, dass ich umschalte auf den Parasympathikus. Bitte.
Über all das werden wir natürlich noch detaillierter sprechen, auch über die Hardcore-Variante, die Sie schon kurz angesprochen haben, nämlich das Eisbad. Aber bevor wir weitergehen in unserem Themenreigen, wir haben bereits einen Anruf, nämlich Herr Steinmeier mit einer Frage. Bitte.
Ja, grüß Gott. Ich bin Jäger und ich muss dazu sagen, ich hasse nach der Sauna in ein kaltes Bad. Das ist also für mich überhaupt nichts. Aber ich habe zwei Stellen am Körper, Oberschenkel und Nacken. Wenn ich die beiden Stellen wärme, dann bin ich bei minus 16 Grad eine ganze Nacht im Freien gesessen und mir ist nicht kalt geworden. Wenn mir dort kalt wird, ist mir am ganzen Körper kalt und ich erwärme mich nicht mehr. Woran kann das liegen?
Das sind die Windpunkte.
Danke für die interessante Frage. Ich darf das gleich weitergeben.
Das sind die Windpunkte. Hinten am Nacken ist grundsätzlich so, wenn es dort kalt wird, dann habe ich für den ganzen Körper schon sehr viel angesprochen. Das sind die Windpunkte, sagt der Chinese. Und deswegen muss man die warm halten, weil sonst wird den ganzen Körper kalt. Und genau das Gleiche ist mit den Beinen. Die Beine sind ja so, dass sie Hals-Nasen-Ohren-System vermehrt durchbluten. Das ist eine reflektorische Sache. Und da habe ich im Grunde genommen auch das Problem, wenn mir in die Füße kalt wird, dass ich nachher den ganzen Körper anspreche. Mhm.
Herr Fischer, können Sie das aus physiologischer Sicht nachvollziehen, dass es Zonen gibt im Körper, die offensichtlich leichter auskühlen und dann letztlich auch verantwortlich sind für das Gesamtempfinden, Wärme oder Kälte?
Also unsere Rezeptoren für Warm und Kalt sind ja nicht gleichmäßig verteilt am Körper, besonders viele sind im Gesicht. Dort, wo Wind entlang streicht und man sozusagen leicht abkühlen kann, ohne jede Frage. Das Gesamtwarmempfinden hängt natürlich sehr viel mit zentraler Wahrnehmung über den Nervus vagus, auch in tiefen Körperschichten mit der Körperkerntemperatur zusammen. Und es gibt natürlich alle möglichen Veränderungen, die einzelne Personen übersensitiv machen in bestimmten Regionen. Da kommen wir aber auch leicht in den krankhaften Bereich hinein.
Mhm. Weil es ganz gut dazu passt, ich wollte das ja eigentlich ganz am Ende der Sendung besprechen, aber gibt es eigentlich geschlechtsspezifische Unterschiede, dass Frauen, Männer eventuell unterschiedliche Wärmewahrnehmung haben? Ich meine, im Schnitt sind Frauen immer leichter als Männer, im Schnitt, wie gesagt. Das bedeutet, sie haben eigentlich auch eine relativ gesehen höhere Abstrahlung von Wärme. Das heißt, Logisch wäre es, dass Frauen eigentlich kälteempfindlicher sein müssten als Männer. Ist das so?
Ja, dafür gibt es, denke ich, gute Daten. Frauen sind im Schnitt deutlich kälteempfindlicher. Die Wohlfühltemperatur in einem Großraumbüro ist gar nicht richtig einstellbar, sozusagen, dass alle zufrieden sind. Und um das Ganze zynisch zu überspitzen, ich denke, wenn man es nur warm genug macht, dann sind Männer beim Rechnen genauso gut wie Frauen. Wenn man es nur kalt genug macht, dann sind Frauen genauso schlecht bei Verbalen wie Männer.
Ich verstehe. Das heißt, es gibt so, die Gaußschen Glockenkurven sind etwas verschoben, um das jetzt
deutlich
statistisch auszudrücken. Aber gehen wir mal rein ins Thema mit einem Phänomen, nämlich einem natürlichen Phänomen, das jetzt wirklich auf der Hand liegt. Wir haben jetzt Herbst, es wird kühler, das ist die Zeit der Krankenstände und aktuell sind 286.000 Menschen in Österreich krank gemeldet. Das zeigen die Zahlen der Gesundheitskasse ÖGK. Und die meisten Krankenstände gehen aufs Konto der grippalen Infekte. Aber es gibt natürlich auch Fälle von Grippe und Covid. Und bei letzteren meist mit Fieber, oft mit hohem Fieber. Und jetzt mal die Grundsatzfrage. Wozu fiebert der Körper eigentlich? Bitte eine kurze Antwort. Ich weiß, da könnte man gleich ein zweistündiges Privatissimum abhalten.
Dazu kann man lange reden, aber man kann es auch sehr kurz halten. Der Körper erhöht den Metabolismus, kann alle Prozesse beschleunigen und auch die Heilung wird beschleunigt, wenn ich temporär die Körperkerntemperatur hochsetzen kann. Und das tut der Körper, solange wie es braucht, wenn kein Reiz, keine Bakterien zum Beispiel mehr da sind, die die Körpertemperatur erhöhen, dann fährt der Körper die Temperatur auch schnell wieder auf den Normalbereich zurück.
Ja, das ist die Standardantwort. Was ich aber nie verstanden habe in diesem Zusammenhang ist, als Bakterium hat man ja durch eine höhere Temperatur auch einen Vorteil. Bakterien teilen sich natürlich besser, wenn die Temperatur 2, 3, 4, 5 Grad höher ist, wie alle biochemischen Prozesse eigentlich schneller laufen, wenn es wärmer wird. Dann müsste sich ja der Vorteil für den Körper wieder ausgleichen.
Darauf ist es schwierig, eine gute Antwort zu geben, denn die Chemiker lehren uns, dass diese biochemischen Reaktionsgleichgewichte, die beide Organismen erliegen, natürlich für beide gleichermaßen gelten. Dennoch ist es natürlich so, dass wir bei Unterkühlung leichter krank werden und dass wir zumindest längerfristig und dass wir bei Erwärmung sozusagen besser bekämpfen können. Das steht von der Evidenz außer Frage.
Es könnte natürlich sein, dass die Bakterien vielleicht etwas weniger hitzestabil sind, weil sie so einfach gebaut sind. Das wäre eine Hypothese. Aber bleiben wir beim Fieber und zur Frage des Fiebersenkens. Und Herr Gartlehner, da denke ich jetzt auch an Sie. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das Fieber zu senken. Einerseits mit Hausmitteln. Sagen wir, ich habe noch als Kind bekommen diese sogenannten Essigwickel, die tatsächlich wirken. Das würde ich sagen, kann man so sagen. Und dann gibt es natürlich diverseste Medikamente. Gibt es aus Sicht der evidenzbasierten Medizin eine Variante, der man den Vorzug gibt?
Also wahrscheinlich muss man aus Sicht der Medizin sagen, dass Fieber natürlich ein physiologisches Phänomen ist, das durchaus seine Bedeutung hat und dass man nicht unbedingt immer senken muss. Also es hilft uns, früher gesund zu werden. Es kann allerdings dann auch natürlich eine Schwelle erreichen, wo auch Fieber für den Körper schädlich sein kann. Es gibt Fieberkrämpfe, Leute mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen können Fieber schwerer tolerieren. Und dann gibt es die probaten Mittel von Aspirin bis zu Ibuprofen, die das Fieber schnell und gut senken. Es gibt natürlich auch Hausmittel, aber ich glaube, die Dosierung und die Verlässlichkeit ist mit den pharmakologischen Mitteln dann wahrscheinlich doch besser gegeben.
Aber so etwas wie ein Essigwickel zum Beispiel, wurde das schon wissenschaftlich untersucht oder ist das gar nicht interessant für die Wissenschaft?
Ich kenne jetzt keine wissenschaftliche Evidenz dazu. Grundsätzlich könnte man es ganz sicher untersuchen, also es wären sicher kontrollierte Studien möglich, die durchzuführen. Es fehlt wahrscheinlich ein bisschen das Interesse der Industrie, das zu sponsern, aber es würde nichts dagegen sprechen, so eine Studie durchzuführen.
Ich glaube, das ist ein Thema, das uns im Laufe der Sendung noch einige Male begleiten wird. Wenn ich nämlich die Frage stelle, gibt es Daten dazu, dann wird die Antwort, ohne etwas vorher vorwegnehmen zu wollen, aber dann wird die Antwort oft lauten, mangelhaft, und die Folge daraus ist, es kostet ja wirklich eine große, randomisierte, wissenschaftlich solide, wasserdichte Studie zu machen, kostet viel, und die Frage ist dann immer, wer zahlt sowas? Ne? Also ich würde mal sagen, der Kneipp-Verein könnte das nicht finanzieren.
In Deutschland hat schon einige Studien gemacht und schon einige Studien unterstützt. Und es stimmt, es ist einfach so, dass diese Studien nicht so unterstützt werden. Da ist natürlich tatsächlich die Pharmazie sehr dahinter. Und Tatsache ist, bei den anderen Studien ist die Pharmazie dahinter, dass das unterstützt wird, dass eben die pharmazeutischen Sachen helfen. Und deswegen ist es sehr schwierig, aber es gibt eine empirische Sache. Und die Empirie heißt ganz einfach, dass Wasseranwendungen, Kaltwasseranwendungen gemacht wurden, ob Salzwickel waren oder... Ich kann eine ganz interessante Sache erzählen. Man spricht ja von Kneipp, dass er eine Lupuskranke geheilt hat, gell? Also der wirklich geholfen hat. Ich habe jetzt eine Schülerin gehabt, die hat einen Lupus gehabt. Oder die hat einen Lupus, der bleibt ihr ganzes Leben lang. Und der hat man wirklich viele Medikamente, aber die ist seit 3 Jahren fast anfallfrei und hat fast keine Sachen jetzt gehabt. Und die hat wirklich angefangen Eisbaden. Und die hat wirklich angefangen mit Kneippanwendungen, weil sie das bei mir kennengelernt hat und weil wir darüber gesprochen haben und weil sie voll drauf eingestiegen ist. Und sie ist wirklich so glücklich über das, dass sie diese Medikamente nicht schlucken muss, weil sie ganz einfach dieses so drüber bringt mit Kaltwasseranwendungen. Und sie ist in das Eisboden voll eingestiegen, aber sie macht das wirklich nur ein paar Sekunden und höchstens 15 Sekunden, dass sie es aushaltet. Aber das ist schon eine tolle Sache.
Es wirkt offenbar. Es wirkt. Herr Gartlehner hat sich vorhin gemeldet, er wollte noch replizieren auf etwas, was Sie vorhin gesagt haben.
Also zwei Punkte vielleicht. Also ich ziehe das überhaupt nicht in Zweifel, aber wir müssen in der wissenschaftlichen Medizin natürlich weg von Einzelfällen und Anekdoten. Ja, ja. Und wir sagen nur, etwas ist wirksam, wenn das wirklich mit einer großen Studie belegt ist. Das ist das eine, und damit komme ich zu diesen Studien. Also es ist natürlich schon so, dass 90% der Studien von der medizinischen Industrie finanziert werden. Das ist leider so. Aber das zeigt auch natürlich ein großes Versagen der öffentlichen Hand, denn es würde nichts dagegen sprechen, wenn die öffentliche Hand jetzt Studien zu Kneipen oder anderem finanziert, um einmal herauszufinden, ist das jetzt wirklich wirksam oder ist es mehr Wellness oder kann es wirklich helfen? Und das wären dann sozusagen Belege, die wir auch wirklich brauchen würden, denn in Österreich ist es ja so, dass hier sehr viel vom Steuerzahler bzw. den Zahlern der Krankenkassenbeiträgen gezahlt wird in den Kuranstalten, und da wäre es natürlich schon wichtig zu wissen, wirkt das überhaupt oder ist es eine Placebo-Behandlung?
Das wäre ich wirklich sofort dabei. Und ich glaube ganz einfach, wenn Sie immer reden von der Prävention und machen wir doch ein bisschen Vorsorge, das wäre wirklich eine richtige Vorsorge, denn gerade der Kneipp mit seinen 5 Säulen, das ist Vorsorge pur. Aber das wird halt leider immer ein bisschen belächelt, und ich bin öfter in öffentlichen Sachen dabei, und jedes Mal, wenn ich den Kneipp heraushole, wird gelacht. Und da weiß es so ernst zu nehmen.
Wir lachen heute nicht drüber. Herr Fischer, Sie wollten noch etwas sagen.
Ich nehme nochmal den Ball auf mit den Studien, die natürlich sehr häufig durch die Industrie getragen werden. Aber gerade zum vorigen Thema mit dem Fieber gibt es aus den letzten Jahren schöne neue Studien, die zeigen, dass das, die nicht Industrie getragen sind, dass das Absinken der Körpertemperatur, wenn der Körper eigentlich Wärme wollte, egal ob durch thermische Therapie oder durch Medikamente, eigentlich die Heilung verzögert und die vollständige Restitutio ad Integrum, wie wir das nennen, später kommt. Da geht es einem besser, schon früher, aber die Heilung kommt später.
Ah, das ist ein interessanter Aspekt.
Das ist beim Eis so.
Wir kommen aufs Eis auch noch zu sprechen, aber wir waren, den Faden wollen wir nicht verlieren, beim Fieber, beim natürlichen Fieber. Und es gibt auch die Möglichkeit, das Fieber künstlich herzustellen, die sogenannte Hyperthermiebehandlung. Und da haben wir auch jemanden in der Leitung zu diesem Thema, Frau Rita.
Ja, grüß Gott.
Guten Tag, Ihre Frage bitte.
Grüß Gott, hier spricht die Rita. Mich hätte wissen, wie gut ist es erforscht oder wie viel bringt ein künstliches Fieber gegen rheumatischen Erkrankungen oder eventuell auch zum Ausheizen von Viren, die man sich irgendwann eingehandelt hat, wie es denn Epstein war.
Also ich kenne nur das künstliche Fieber dort, wo man es zum Schwitzen bringt. Also dass man den Körper ganz einfach zum Schwitzen bringt, indem dass man ihm Serienwaschungen gibt. Dass man zuerst eine Unterkörperwaschung macht, fest einpackt und dass man im Grunde genommen mit Drogen arbeitet, so wie zum Beispiel im Lindenblütentee oder ein Holundertee, damit es in die gleiche Richtung geht. Und noch eine Viertelstunde später Oberkörperwaschung, eine Viertelstunde später wieder Unterkörperwaschung, eine Viertelstunde. Das kann ich eben 4-5 Mal bis 6 Mal machen und dann werde ich sehr, sehr, sehr stark schwitzen. Und da ist einfach der Körper total erwärmt nachher und das ist die optimale Sache, um irgendetwas im Körper anzugreifen.
Mhm, danke. Herr Fischer, eine Frage habe ich noch zur Hypothermie-Therapie. Die wird ja zum Beispiel bei Krebspatienten, Patientinnen angewandt. Und gilt auch, Herr Gattlener, ich hoffe, das stimmt, als evidenzbasiert, zumindest ist sie verbreitet. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie das funktioniert mit einem künstlichen Fieber. Also in die Sauna wird man ja die Leute nicht setzen. Wie löst man die Erhöhung der Temperatur eigentlich aus?
Die kann man medikamentös triggern. Man kann medikamentös den Körper auskühlen lassen, als auch erwärmen. Das ist tatsächlicherweise die Nebenwirkung einiger Substanzen, die wir eigentlich gerne als Therapeutiker haben und die genau aus diesem Grund nie auf den Markt gekommen sind oder kommen werden, weil wir nicht akzeptieren, dass jemand ein gesundes von einer unkritischen hohen Körpertemperatur zum Beispiel in einen kritischen Bereich rutscht und diese Substanz frei kaufen kann.
Mhm. Herr Gartlehner, Sie haben mich im Vorfeld der Sendung auf eine Studie aufmerksam gemacht, die etwa 100 Jahre alt ist. Ich denke, das passt jetzt ganz gut dazu.
Ja, und zwar historisch gibt es tatsächlich Fiebertherapie, die wirksam angewandt wurde, und zwar war das bei Syphilis. Und zwar im Spätstadium von Syphilis kommt es häufig zu neuropsychiatrischen Symptomen mit Halluzinationen, mit psychotischen Schüben. Und am Beginn des 20. Jahrhunderts hat der Österreicher Julius Wagner-Jauregg Fiebertherapie eingesetzt, um diese Symptome zu lindern. Und das ist ihm auch gelungen. Er hat das Fieber damals mit Malaria ausgelöst, also er hat die Leute tatsächlich mit Malaria infiziert und die hohen Fieberschübe haben dann eine Verbesserung dieser psychiatrischen Symptome bewirkt. Er hat 1927 dafür auch den Nobelpreis bekommen. Mit dem Aufkommen der Antibiotika dann war diese Therapie dann natürlich wieder überholt, aber da war Fiebertherapie wirklich wirksam. Wie sie wirkt und warum sie wirkt, glaube ich, dafür gibt es keine wirklich schlüssige Erklärung bis heute.
Mhm. Wir haben auch jemanden in der Leitung, nämlich Frau Maria.
Ja?
Guten Tag, bitte Ihre Frage.
Guten Tag. Ja, also ich habe Folgendes anzumerken. Es wird immer propagiert, dass die Zimmertemperatur im Winter so 22 Grad sein sollte. Und ich glaube, auch meinen Erfahrungen entsprechend, ist, wenn die Zimmertemperatur deutlich niedriger geht, nämlich 19 bis 20 Grad, man wesentlich weniger erkrankt, wie wenn man eine sehr hohe Zimmertemperatur ständig fährt in der Wohnung.
Mhm. Danke. Danke sehr. Ich vermute, das könnte eventuell auch mit den Schleimhäuten zu tun haben, wenn es denn so ist, Herr Gartlener, Sie nicht?
Das vermute ich auch, kann das aber jetzt nicht wirklich evidenzbasiert belegen, aber natürlich Zimmerheizungen, die auf hoher Temperatur laufen, trocknen auch die Schleimhäute aus. Dadurch sind wir anfälliger für Viren und Bakterien.
Mhm. Dann machen wir einen kurzen Sprung vom heißen Ende der Skala ans kalte. Entdecke die Kraft, sprenge deine Grenzen. Mit diesen Sätzen wirbt der niederländische Extremsportler Wim Hof für die von ihm entwickelte Methode, nämlich eine Kombination aus einer speziellen Atemtechnik und dem Eisbaden. Versprochen wird unter anderem eine Stärkung des Immunsystems. Jetzt würde mich interessieren, weil Eisbaden heute so modern ist, was steckt dahinter? Ist das plausibel, dass man da etwas erreichen kann?
Selbstverständlich, mit Kälteanwendungen kann ich natürlich mein System trainieren. Aber ganz interessant ist es, ich habe zwei Kollegen. Der eine hat das auf 15 Minuten gebracht im Eis und das ist wirklich mental, muss man das mittragen, damit man da überhaupt so lange drinnen bleiben kann. Er hat das unbedingt wollen und er hat das auch erreicht, dass er 15 Minuten drinnen geblieben ist. Nur er war halt noch immer krank, weil der Körper, wenn es zu viel ist, ganz einfach etwas dagegen unternimmt. Und dann hat halt er mehr Krankheit gehabt als der, der immer nur 10 Sekunden reingegangen ist bis 15 Sekunden und gleich wieder heraus. Und der hat eigentlich, muss ich wirklich sagen, die letzten 3 Jahre keine Krankheit gehabt. Und das ist der Unterschied dabei. Das heißt, ist natürlich eine Einmalsache, aber ich habe vorher schon von meiner Schülerin gesprochen. Es gibt jetzt sehr viele, die wirklich seit Corona auf diese Sache zurückgreifen und gesagt haben, ja, jetzt fange ich an kneipen.
Das heißt, man kann es auch übertreiben. Herr Fischer, was würden Sie empfehlen?
Man kann damit sicher den Stoffwechsel in der Summe anregen, aber man muss trotzdem auf den Namen vielleicht nochmal zurückkommen. Wim Hof ist ein Extremsportler. Er hält den Rekord im Eisbaden, die längste Exposition. Das ist auch physiologisch sehr sauber durchgesucht worden, also mit Thermometern in seinem Körper während dieser Kälteexposition. Und er hat es über Jahrzehnte sozusagen trainiert, sich in einen tranceartigen Zustand hineinzubringen und das Ganze zu stimulieren. Und umgekehrt machen viele Leute sowas wie Eisschwimmen. Und Eisschwimmen ist durchaus gefährlich. Das heißt, es wird immer unter Supervision gemacht. Viele Leute kühlen so weit aus, wenn sie diesen Sport betreiben wollen, dass sie gerettet werden müssen, bewusstlos.
Mhm. Aber warum sind dann wiederum diese versierten Eisschwimmer, die es ja auch gibt, und die gibt es auch in Österreich, nicht nur in Finnland, sagen wir, warum schaffen es die dann doch? Was ist da am Körper eigentlich anders? Die müssen dann adaptiert sein auf irgendeine Art und Weise. Ne?
Die steigern das natürlich ganz langsam. Die messen im Training natürlich ihre Körpertemperatur, haben einen ganz hohen Metabolismus, viel Muskelmasse, die sozusagen Wärme generiert. Das heißt, das ist was, worauf man hin trainieren kann und den Körper optimieren kann, das nur langsam steigern kann. Wenn jemand untrainiert das macht, kann es schnell gefährlich werden.
Und es hat natürlich auch einen genetischen Faktor. Der Herr Wim Hof zum Beispiel weiß, man hat einen sehr hohen Anteil an braunem Fett, das einen kälteverträglicher macht. Auch sein Zwillingsbruder hat das. Und zum Herrn Wim Hof noch, er ist natürlich auch seine eigene Marke. Das heißt, er lebt von seinen Büchern, von seinen Vorträgen, von Einladungen in Talkshows. Und die Grenze zwischen Gesundheitsförderung und Geschäftemacherei ist halt dann oft wirklich eine sehr enge.
Darauf wollte ich auch noch hinweisen. Der Mann verkauft natürlich etwas, Bücher, Apps etc. Und auch seine Öffentlichkeit ist natürlich ein einkommensfördernder Faktor. Aber er wurde, las ich heute, von einem sehr seriösen Forschungsteam einmal untersucht, nämlich von der Radboud-Universität Nijmegen, Entschuldigung, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, und die haben sich seine Physiologie genau angesehen. Und es ist schon bemerkenswert, dass er, wie gesagt, als Einzelperson, das werden sicher nicht alle können, aber er kann durch Hyperventilation seine Adrenalinausschüttung, seine Pulsfrequenz und den pH-Wert seines Blutes offenbar beeinflussen und in weiterer Folge dann auch das Immunsystem und die Entzündungsreaktionen im eigenen Körper, dass so etwas überhaupt möglich ist. Also ich finde es bemerkenswert eigentlich.
Ja, aber ich denke, das kennt man auch von Meditation bei den tibetanischen Mönchen, die diese Dinge auch sehr gut kontrollieren können. Das sind halt Extrembeispiele, die wahrscheinlich auf die Durchschnittsösterreicherin, auf den Durchschnittsösterreicher schwer übertragbar sind.
Das ist mit Sicherheit richtig, aber gibt es so etwas wie eine Abhärtung? Das gibt es ja im alltäglichen Sprachgebrauch, aber hat das eigentlich irgendein medizinisches Pendant?
Na, es gibt ja zum Beispiel einen Villacher, einen Alten, der geht den ganzen Winter ohne Schuhe. Der schlägt auch das Eis auf, er ist bekannt gewesen, jeder hat ihn gekannt und jeder hat ihn gesehen ein ganzes Jahr ohne Schuhe. Und es gibt heute mehrere, die das nachahmen, dass sie ohne Schuhe durch den Schnee gehen, ohne Schuhe ganz einfach durch. Das ist ganz einfach das Phänomen, das muss ich irgendwann einmal beginnen und da muss ich mich langsam dorthin bringen, dass der Körper das auch wirklich mitträgt. Und wenn er das nicht mittragt, dann wird er was dagegen unternehmen. Das ist immer mit der Reizsetzung, mittragen muss ich es.
Es gibt ja dazu auch Bewegungen wie Ersing genannt, aber da steht natürlich auch ein Wunsch, so das zu machen, natürlich auch im Vordergrund, weniger als das Selbsttherapeutische oder Selbsterfahrung. Dennoch glaube ich sehr wohl, dass man so auf etwas hinarbeiten kann, sich bewusst in einen psychischen Zustand versetzen kann, der einer Stressreaktion entspricht und die auch Adrenalin oder Cortisol freisetzt und harte, gut messbare, studienmessbare Parameter im Körper verändert, willentlich.
Also ich bin auch überzeugt, es gibt einen Gewöhnungseffekt. Man kann sich sehr an sehr viel gewöhnen. Die wesentliche Frage, denke ich, ist aber, was immer so ein bisschen mitschwingt, kommt es wirklich zu einer Stärkung des Immunsystems und ist man dann weniger krank? Und da gibt es keine Studien, die das nachweisen. Und überhaupt sozusagen die Stärkung des Immunsystems ist so ein bisschen ein Marketing-Slogan, der immer wieder auftaucht, wo man auch wirklich immer vorsichtig sein muss.
Da möchte ich kurz nochmals einhaken, das haben wir nämlich noch gar nicht besprochen. Wir haben uns ja ausgetauscht im Vorfeld der Sendung und Sie haben mir eine Liste geschickt von Maßnahmen, die wir zum Großteil oder Interventionen, die wir zum Großteil schon erwähnt haben, von warm bis kalt, und es gibt wenige Maßnahmen, wo wirklich ein Nachweis erbracht wurde im Sinne der Lebensverlängerung. Also das ist das, was man ja eigentlich anstrebt. Man geht saunieren, sagen wir jetzt mal, 50 Jahre, jedes Wochenende, und hat dann wirklich einen Effekt und lebt, keine Ahnung, ein paar Monate länger oder so, nicht? Und genau dieser Endpunkt, würde man sagen, der wird ganz selten erreicht. Woran liegt das?
Ja, da gibt es viele Gründe dafür. Einer der Hauptgründe ist, dass viele dieser Studien extrem schlecht, methodisch extrem schlecht gemacht wurden. Also jetzt zum Beispiel bei der Sauna hat man in Finnland Personen genommen, die regelmäßig in die Sauna gehen, und die nicht in die Sauna gehen, und miteinander verglichen. Und jetzt ist es natürlich so, dass Personen, die erkrankt sind, die kardiovaskuläre Erkrankungen haben, gar nicht in die Sauna gehen. Die haben dann natürlich eine geringere Lebenserwartung von Beginn an und sind eigentlich überhaupt nicht vergleichbar mit denen, die in die Sauna gehen. Und wenn dann am Ende rauskommt, die leben länger mit den Saunagängen, dann ist das ein verzerrtes Bild. Also vieles liegt an den methodisch schlecht gemachten Studien, und das zieht sich durch sehr viele Beispiele dieser Warm-Kalt-Anwendungen. Auch beim Kneipen muss man sagen, es gibt 20 Studien dazu und der Großteil ist einfach wirklich schlecht gemacht.
Mhm. Wir haben auch jemanden noch in der Leitung am Telefon. Herr Großkopf, bitte.
Ich wollte auf ein Phänomen eingehen. Meine Hände und meine Füße sind manchmal kalt, obwohl der ganze übrige Körper Normaltemperatur hat. Ist da etwas dazu zu sagen, ist das eine Störung der Durchblutung oder was heißt das?
Vielen Dank. Ich möchte mich hier als Fragesteller gleich anschließen. Mir geht es auch öfter so. Manchmal sind die Hände kalt und ich weiß nicht warum.
Es gibt den Begriff des Renault-Phänomens, auch die Renault-Krankheit. Und das ist ein langes Spektrum oder ein Kontinuum. Und auf Abkühlung langsam wiederzuwärmen, viel zu spät wiederzuwärmen, vielleicht auch Schmerzzustände in den Extremitäten zu haben, ist durchaus gängig, und das kann pathologisch sein, das kann aber noch als normal gelten, aber ich kann auch sagen, ich habe das auch.
Ich verstehe. Dann möchte ich noch ein Thema aufgreifen. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber ein kurioser Exkurs. Und zwar eine vor kurzem erschienene Studie im Fachmagazin eLife. Da hat man sich angesehen, die Körpertemperatur von Menschen im 19. Jahrhundert im Vergleich zu denen der Gegenwart. Eine US-amerikanische Studie, soviel ich weiß. Und das Ergebnis war, damals im 19. Jahrhundert betrug die Temperatur 37 Grad. Und jetzt liegt sie bei 36,6 Grad. Das heißt, so aus der Studie, unser Körper wird kühler über die Jahrhunderte oder wurde, wenn denn die Daten tatsächlich verlässlich sind. Ja, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Wir sind größer, wir sind unter Umständen dicker, wir sind unter Umständen besser genährt oder wir haben eine kalorisch dichtere Nahrung, was auch immer. Was sagen Sie dazu? Ist es möglich, dass sich die Normaltemperatur verändert über längere Zeit?
Also meine Frage wäre, wie wurde gemessen? Wurde gleich gemessen? Wurde an den gleichen Körperstellen gemessen? Und sind diese beiden Gruppen überhaupt vergleichbar? Also 0,4 Grad ist sehr wenig jetzt. Da gibt es sehr viel Messunschärfe und das könnte das auch erklären.
Also ich halte die Daten tatsächlich für grundsolide. Man hat das über verschiedene verschiedenen alte Personen auch gemacht, wo man auch die Altersabhängigkeit zu allen Messzeitpunkten sauber ausgemessen hat. Man hat eine Differenz zwischen Männern und Frauen im Schnitt gesehen. Und meine plausibelste Erklärung wäre dafür, dass man früher häufiger temperaturerhöhende Erkrankungen hatte, die man in relevanten Anteilen nicht erkannt, nicht diagnostiziert hat, und dass er die Temperatur erhöht. Heute sind wir gesünder, der Körper muss also die Temperatur nicht erhöhen, und das können wir im Mittel ausmessen.
Mhm. Gute Erklärung.
Ganz kurzes Schlussstatement, Herr Fischer, was machen, wenn es draußen kalt ist?
Reingehen.
Das war sehr gut, Herr Gartlehner.
Warm anziehen.
Frau Herzig.
So sehe ich auch. Die richtige Kleidung ist immer das Wichtigste.
Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen für den Besuch im Studio. War wirklich sehr nett, mit Ihnen zu plaudern. Leider biegen wir schon langsam in die Zielgerade. Danke fürs Kommen.
Gerne.
Gerne.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Und zum Schluss, wie immer, unsere Kolumne kurz erklärt. Das Thema heute ist die Zahngesundheit. Und zwar mit folgender Frage: Warum werden Amalgamfüllungen ab 2025 verboten? Die Antwort gibt Adriano Crismani von der MedUni Innsbruck.
Einer könnte sich fragen, jetzt kommt das Verbot. Ui, was machen wir jetzt mit den Füllungen, die wir bereits im Mund haben? Mit 01.01.2025 hat das Europäische Parlament beschlossen, sogar mit Mehrheit 98%, dass keine Amalgamfüllungen mehr gemacht werden dürfen. Wenn sie gut sitzen, funktionell in Ordnung sind, muss man sie nicht ersetzen. Das Verbot bezieht sich auf die Tatsache, dass Quecksilber aufgrund der sich entwickelnden Dämpfen für die Patientinnen selbstverständlich, aber auch für Zahnarzt, Zahnärztin und Personal giftig ist. Deswegen ein Thema auch im Bereich der Umwelt. Das bedeutet, dass Amalgamfüllung eine Belastung für unsere Umwelt darstellt und deswegen das zu dem Verbot gekommen ist. Welche Alternativen liegen jetzt vor als Ersatz für das Amalgam oder für die Amalgamfüllungen? Es hängt natürlich davon ab, wie groß das Defekt ist. Für kleine Defekte anstatt Amalgam könnte man ein Komposit, also eine Kunststofffüllung, verwenden, während für größere Defekte, für größere Füllungen, könnte ein Zement verwendet werden. Natürlich, diese Ersatzmaterialien sind nicht zu vergleichen mit dem Amalgam. Sie müssen wahrscheinlich öfters ersetzt werden. Und was die Kosten betrifft, ist noch nicht klar, welches Material von der Kasse gemeinsam mit der Zahnärztekammer für einen guten Ersatzmaterial entschieden wird. Weil letzten Endes geht es auch um Kosten, die die Kassen weiterhin übernehmen wollen. Amalgamfüllungen waren sehr gut und sehr billig. Die Ersatzmaterialien werden gut sein und teurer als Amalgam.
Und damit sind wir am Ende unserer Ampuls-Sprechstunde angelangt. Herzlichen Dank ans Team. Regie hat heute gemacht Katrin Wimmer, am Telefon war Sophia Dessel. Für die Technik und den guten Ton hat Elmar Peinelt gesorgt, und viel Freude mit dem folgenden Programm von Ö1 wünscht Ihnen Robert Czeppel.
Und das war, wie gesagt, am Puls für heute. Robert Czeppel, was erwartet uns denn kommende Woche?
Nächste Woche moderiert Ronny Thekal am Puls, und er stellt sich die Frage, was sagen uns eigentlich die Laborwerte?
Spannende und wichtige Themen nächsten Donnerstag um 16.05 Uhr in der Sendung am Puls. Und jetzt folgt ein Ausblick auf das weitere Abendprogramm in Österreich 1.